Wissen. Handeln. Der Podcast zur Internationalisierung und Wissenschaft.
Herzlich willkommen zu neuen Folgen von Wissen Handeln, dem Podcast der Jungen Akademie. In dieser Staffel widmen wir uns einem neuen Schwerpunkt, der Internationalisierung der Wissenschaft. Welche Herausforderungen entstehen durch Flucht, Repression und die Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit für internationale Kooperation und den wissenschaftlichen Austausch? Wie steht es um Internationalisierung at home und die Internationalität im deutschen Wissenschaftssystem? Und wie kann man die Internationalisierung der Wissenschaft angesichts globaler Umbrüche neu denken? Ausgehend von diesen Fragen sprechen Mitglieder der Jungen Akademie mit Gästen aus Wissenschaft, Politik und Förderinstitutionen darüber, wie geflüchtete Wissenschaftlerinnen unterstützt werden können, welche Folgen autoritäre Regime für die Wissenschaftsfreiheit haben und wie die Globalisierung akademische Karrieren und den wissenschaftlichen Fortschritt beeinflussen. Mein Name ist Johanna Giericke, ich bin Mitglied der Jungen Akademie und Sozialwissenschaftlerin an der Universität Mannheim.
Hallo, und ich bin Hani Hab, Mitglied der Jungen Akademie und junger Professor für Infektionsimmunologie an der Technischen Universität Dresden. Im heutigen Gespräch beleuchten wir gemeinsam mit unseren Gästen von der Humboldt-Stiftung die Situation gefährdeter Wissenschaftlerinnen in Deutschland. Seit 2015 wurden im deutschen Wissenschaftssystem zahlreiche Programme entwickelt, um geflüchtete Wissenschaftlerinnen zu unterstützen. Verschiedene Förderinstitutionen, darunter die DAAD, die DFG und die Humboldt-Stiftung, haben neue Konzepte etabliert, um Wissenschaftlerinnen zu fördern, die aufgrund von Krieg, militärischen Konflikten oder Bedrohungen der Wissenschaftsfreiheit ihrer Heimatländer verlassen müssten. Welche Unterstützungsprogramme sind sinnvoll? Wie lassen sich wissenschaftliche Exzellenz und humanitäre Hilfe miteinander verknüpfen? Und wie können individuelle Stimmen und Erfahrungen einbezogen werden, um nicht nur über, sondern von allem mit den Betroffenen zu sprechen? Darüber möchten wir heute mit unseren Gästen sprechen.
Wir freuen uns ganz besonders, heute Dr. Oksana Säumenicht und Frank Albrecht von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung bei uns zu haben, um diese Fragen mit uns zu diskutieren. Kurz zu unseren Gästen. Oksana Säumenicht ist promovierte Biologin und bei der Alexander-von-Humboldt-Stiftung für das Programm MSCA for Ukraine verantwortlich. Sie stammt ursprünglich aus der Ukraine und bringt wertvolle persönliche sowie fachliche Perspektiven heute mit. Frank Albrecht leitet das Referat Philipp-Schwarz-Initiative und Wissenschaftsfreiheit der Humboldt-Stiftung und verfügt über langjährige Erfahrungen in der deutschen Wissenschaftsförderung, insbesondere in der Unterstützung von geflüchteten Wissenschaftlerinnen. Herzlich willkommen, Oksana und Frank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Frank, du bist seit einem Jahrzehnt in die Entwicklung der Philipp-Schwarz-Initiative involviert. Wie unterstützt die Alexander-von-Humboldt-Stiftung mit dieser Initiative aktuelle gefährdete Wissenschaftlerinnen konkret?
Ganz konkret funktioniert die Philipp-Schwarz-Initiative folgendermaßen. Sie wurde 2015 gegründet, gemeinsam vom Auswärtigen Amt mit der Alexander-von-Humboldt-Stiftung und hat seitdem sozusagen eine Grundarchitektur, die auch weiterhin trägt. Im Kern fokussiert die Philipp-Schwarz-Initiative auf drei Bereiche. Erstens natürlich Personen, also gefährdete Forschende, aber darüber hinaus auch Strukturen und Netzwerke. Also sprechen wir erst einmal über die Förderung für gefährdete Forschende. Das funktioniert so, dass Forschungseinrichtungen in Deutschland, Hochschulen, Universitäten gefährdete Forschende nominieren für eine Philipp-Schwarz-Förderung und die Humboldt-Stiftung dann eine Förderung ausspricht von erst einmal 2 Jahren. Diese 2 Jahre sind seitens der Humboldt-Stiftung vollfinanziert mit einem Stipendium, einem Forschungsstipendium. Hinzu kommen dann 20.000 Euro für die aufnehmende Einrichtung, um so besondere Qualifizierungsbedarfe und strukturbildende Maßnahmen zu ermöglichen. Dann gibt es noch ein Verlängerungsjahr. Das heißt, es gibt ein drittes Jahr, um das man verlängern kann. Das wird dann kofinanziert von der aufnehmenden Einrichtung und der Humboldt-Stiftung. Das ist der, jetzt in ganz kühlen Zahlen sind die Fakten zum Thema Personen. Wenn wir auf Strukturen schauen, natürlich muss es hier auch strukturbildende Maßnahmen geben, um die Unterstützung für gefährdete Forschende auf ein nachhaltiges Fundament zu stellen. Hier bieten wir an, die aufnehmenden Einrichtungen zu unterstützen, beim Aufbau von Kompetenzen, von Expertise. Wir vernetzen nicht nur unsere Fellows, sondern auch die Institutionen, um sie eben beim Aufbau dieser Fähigkeiten und der Möglichkeiten zu beraten und zu begleiten. Und dann kommt eben der Punkt Netzwerke. Die Aufgabe, gefährdete Forschende zu unterstützen und sich für Wissenschaftsfreiheit einzusetzen, kann nur gemeinsam mit vielen, vielen Akteuren passieren. Das kann keine Philipp-Schwarz-Initiative alleine. Und deshalb bemühen wir uns sehr stark um Netzwerke. Das sind erstmal Netzwerke natürlich unserer Geförderten. Das macht die Humboldt-Stiftung natürlich seit 70 Jahren. Das ist der Kern ihres Geschäfts. Aber bei uns kommen eben in der Philipp-Schwarz-Initiative noch die Institutionen da hinzu. Das heißt, wir haben ein Netzwerk gegründet, die deutsche Sektion des globalen Scholars at Risk-Netzwerks 2015. Das sind mittlerweile 60 Institutionen, die hier zusammenarbeiten und zusammen nachdenken, wie man gefährdete Forschung unterstützt. Wir arbeiten jenseits der nationalen Ebene auch auf europäischer und globaler Ebene mit vielen Partnern zusammen. Aber ich denke, über die europäischen Vernetzungen und so weiter werden wir gleich im Verlauf des Gesprächs nochmal reden.
Ja, vielen Dank. Eigentlich, ich wollte jetzt direkt jetzt fragen, wie wählt ihr eigentlich eure Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen? Ne? Das ist Exzellenz versus Solidarität. Welche Länder gibt es irgendwie Fokuspunkte in bestimmten Zeiten? Wenn wir sagen, okay, Ukraine-Krieg, gab es jetzt dann den extra Programm, aber gibt es sowas auch in Philipp-Schwarz-Initiative?
In der Tat. Im Grundsatz ist die Philipp-Schwarz-Initiative ein geografisch offenes Programm. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verdeutlichen, dass wir hier nicht Einzelmaßnahmen für spezifische Krisen aufbauen, nicht nur, sondern eben erst einmal ein Programm haben, was geografisch offen ist für alle gefährdeten Forschenden, die aus Ländern außerhalb der Europäischen Union kommen. Aber natürlich reagieren wir auch auf eskalierende Krisen, auf Entwicklungen. Deshalb gab es in der Vergangenheit schon mehrere Sondermaßnahmen, Sonderprogramme, zum Beispiel Förderung für afghanische Forschende. Da mussten wir schnell reagieren, mussten wir auch sehr flexibel reagieren, weil die Gegebenheiten in dem Land doch anders sind als in vielen anderen. Wir haben ein Sonderprogramm Iran geschaffen, aber ganz besonders stark ist das Engagement der Humboldt-Stiftung natürlich auch für die Ukraine gewesen und ist es weiterhin. Du hast auch ein ganz wichtiges Spannungsfeld angesprochen, nämlich Exzellenz und Solidarität. Das sind zwei Pole oder zwei Schwerpunkte, die gar nicht leicht miteinander zu vereinbaren sind. Und deshalb befassen wir uns sehr intensiv immer wieder mit dieser Frage. Im Kern ist die Arbeit der Philipp-Schwarz-Initiative keine humanitäre Arbeit, keine primär humanitäre Arbeit. Sie hat natürlich humanitäre Facetten, aber es ist eine wissenschaftsbezogene Arbeit. Und deshalb gelten hier auch wissenschaftliche Kriterien, zum Beispiel für Förderentscheidungen und Ähnliches. Wie gesagt, es gibt humanitäre Facetten, aber es kann natürlich nicht Aufgabe der Wissenschaftscommunity sein oder der Förderinstitutionen, der wissenschaftlichen Förderinstitutionen, humanitäre Ersatzleistungen zu bieten, sondern es geht um wissenschaftliche Kriterien. Ich würde aber ausdrücklich bei der Philipp-Schwarz-Initiative nicht nur von Exzellenz sprechen. Wir wählen dort nicht, oder der Auswahlausschuss wählt dort nicht nur exzellente Forscherinnen und Forscher aus. Natürlich gibt es sie bei unseren Philipp-Schwarz-Fellows. Da sind auch einige, die vorher schon in den Exzellenzprogrammen der Humboldt-Stiftung gefördert wurden zum Beispiel. Aber aus unserer Sicht kann es nicht nur dieses Segment betreffen, sondern es muss eigentlich ein breiteres Spektrum, es müssen verschiedene Segmente der Wissenschaftssysteme berücksichtigt werden. Denn eine exzellente Forscherin mit großer internationaler Sichtbarkeit hat natürlich einfach selbst schon ganz andere Möglichkeiten in einer Krisensituation, zum Beispiel Möglichkeiten, Perspektiven aufzubauen. Was ist aber mit der afghanischen Forscherin, die vielleicht nicht die Gelegenheit zu exzellenter Grundlagenforschung in Kabul hatte, aber ausgezeichnete Lehre getätigt hat? Was ist mit dem syrischen Forscher, der einen großen Anwendungsbezug in seiner Arbeit hat und vielleicht nicht unbedingt in die Grundlagenforschung in Deutschland einsteigen kann, aber den Übergang in forschungsnahe Industrie schaffen. Also wir öffnen den Blick in der Philipp-Schwarz-Initiative bewusst, um dieses Spannungsfeld auszutarieren, und das schlägt sich auch in den Auswahlkriterien nieder.
Ja, vielen Dank. Eigentlich, ich wollte jetzt direkt nachfragen, wegen dem nicht wissenschaftlichen Bereich, wie du jetzt eben gerade jetzt gesagt hast. Gibt es eigentlich Karriereberatung in der Philipp-Schwarz-Initiative? Werden jetzt auch die Stipendiaten, Stipendiatinnen, die Fellows irgendwie beraten in diesem Bezug, wenn die jetzt nach 2 bzw. 3 Jahren jetzt denn den Fellow zu Ende kommt?
Ja, das ist eigentlich eine der Kernaufgaben, die wir für uns sehen. Nicht über den Zeitraum der Förderung nur nachzudenken, sondern von Anfang an den Zeitraum nach der Förderung in den Blick zu nehmen. Nur um es ein bisschen zu illustrieren, die Menschen, die wir unterstützen, haben einen unglaublichen biografischen Bruch hinter sich. Politische Verfolgung, bewaffnete Konflikte oder andere Gründe, die sie in eine Flucht aus dem Herkunftsland gezwungen haben, die sich dann in Deutschland wiederfinden, in einem Land, wo sie vielleicht sich gerne aufhalten möchten oder auch vielleicht noch nie sein wollten. Und plötzlich finden sie sich in einem hochkompetitiven, sehr, sehr anspruchsvollen und sehr komplexen Wissenschaftssystem wieder. Das ist eine Kernverantwortung für uns, aber insbesondere auch für die aufnehmenden Einrichtungen, die wissenschaftlichen GastgeberInnen, von Tag 1 der Förderung über den ersten Tag nach der Förderung nachzudenken. Auch das haben wir schon in unseren Auswahlkriterien angelegt. Das heißt, schon in dem Antrag, in der Nominierung, muss sich die deutsche Seite, also die deutsche Forschungseinrichtung oder wissenschaftliche Mentorin, darüber Gedanken machen, wie es denn langfristig weitergeht. Denn die Integration in den wissenschaftlichen oder auch nicht wissenschaftlichen Arbeitsmarkt ist und bleibt eine Riesenherausforderung.
So, Schlagwort Herausforderung. Gab es eigentlich so Herausforderungen im den System selber, Rückschläge? Welche Lehren kannst du aus diesen Erfahrungen ziehen, jetzt in den letzten Jahren?
Wo fange ich an? Ich glaube, die Jahre seit Gründung der Philipp-Schwarz-Initiative sind von sehr positiven und sehr negativen Entwicklungen geprägt. Vielleicht fangen wir bei den Herausforderungen an. Wir sehen auf den Zustand der Welt, wir sehen die Polykrise, wir sehen sich überlagernde Krisen, die in der Wahrnehmung auch noch stärker zunehmen, die auch in den letzten 10 Jahren sich noch überlagert haben über länger bestehende Krisen. Diese Herausforderungen sind meiner Wahrnehmung nach in den letzten 2 bis 3 Jahren wirklich ins Unermessliche gewachsen. Das ist jetzt auch nicht nur meine Wahrnehmung, das sind auch die Zahlen und die Indikatoren, die unsere Partner weltweit melden. Allein schon die Situation, der Fall Afghanistans im August 2021 hat zu einem unendlich großen Bedarf an Unterstützung geführt. Dann wenige Monate später kam die brutale Invasion Russlands in die Ukraine, über die dann Oksana sicherlich gleich noch sprechen wird. Im September 2022 folgte die Eskalation der Situation im Iran. Und gleichzeitig sind die Situationen in Syrien, im Jemen oder in Belarus natürlich auch keinesfalls gelöst oder entwickeln sich auch nur positiv. Das heißt, das sind die großen Herausforderungen. Gleichzeitig möchte ich aber auch positive Entwicklungen nennen. 2015 wurde die Philipp-Schwarz-Initiative gegründet. Seitdem, das hat nicht nur mit der Philipp-Schwarz-Initiative zu tun, aber wir haben versucht, dazu beizutragen, seitdem ist das Bewusstsein für gefährdete Forschende und für Gefahren für die Wissenschaftsfreiheit meiner Wahrnehmung nach in Deutschland ganz stark gestiegen und auch über Deutschland hinaus, also auch in Europa. In Deutschland hat zum Beispiel der DAAD einige Jahre später ein eigenes Schutzprogramm gegründet, das Hilde-Dumin-Programm, was ganz, ganz wichtig ist und einen riesigen Bedarf trifft und was es so meines Wissens nach auch nicht besonders oft in der Welt gibt. 2017 schon, also 1-2 Jahre später nach der Philipp-Schwarz-Initiative, wurde in Frankreich ein nationales Schutzprogramm für gefährdete Forschende geschaffen. Das sind Entwicklungen, die einem Hoffnung geben und die ich sehr, sehr positiv sehe. Und seit 2019 gibt es auch eine ganz starke, ein hohes Engagement auf europäischer Ebene. Seitens der Europäischen Kommission, aber auch in anderen europäischen Ländern. Also die Strukturen, die Netzwerke, die Aktivitäten haben sich vervielfacht und das ist doch etwas, was einen mit etwas Zuversicht füllen kann.
Frank, du hast es eben auch angesprochen, den Angriffskrieg des Putin-Regimes gegen die Ukraine. Und im Zuge dessen sind viele Wissenschaftlerinnen auch nach Deutschland gekommen. Heute möchten wir sozusagen einen besonderen Fokus auch in unserem Gespräch darauf legen und freuen uns, Oksana hier begrüßen zu dürfen. Oksana, es wurden ja zahlreiche Initiativen ins Leben gerufen seit Beginn des Krieges und viele wertvolle Erfahrungen auch konnten gesammelt werden. Was genau ist dieses MSC for Ukraine-Programm, das du betreust und welche Rolle spielt es auch bei der Förderung von Wissenschaftlerinnen aus der Ukraine?
Ja, danke. Ja, es ist sehr erfreulich, dass seit Beginn des Vorkrieges der Russland gegen die Ukraine, weil Krieg da schon seit 2014 tobt und Krim wurde okkupiert, aber halt diese große Masse von Wissenschaftlern und anderen Ukrainer, die fliehen müssten, ist seit Februar 2022 wurden sehr viele individuelle, aber auch institutionell organisierte nationale Initiativen ins Leben gerufen. Und diese Solidarität ist absolut bemerkenswert. Und Europäische Kommission konnte auch, das ist ein Beispiel, wie schnell und entscheidend die Europäische Kommission handeln könnte, dass im Rahmen von MSCA, das ist Marie-Sklodowska-Curie-Aktionen, da gibt es mehrere Maßnahmen, die in der akademischen Welt bekannt sind, würde ein Sonderprogramm etabliert und einem Konsortium, europäischem Konsortium quasi in Hände gegeben, dieses Programm zu implementieren. Und der Alexander von Humboldt Stiftung, Teil von größerem Inspire Europe Konsortium, was es mit Thema von Unterstützung von Scholastic Risk sich beschäftigt, schon involviert war, konnten wir relativ schnell da dieses Programm etablieren, was natürlich nicht komplett Standard MSC-Programm, da sind so Stipendien für Postdocs, aber unser Programm ist für Wissenschaftler unabhängig von Karrierestufe, was es schon sehr interessant ist in Forschungsförderung von sich selber, quasi Experiment ist, wo von Promovierenden bis emeritierten Wissenschaftler alle in gleichem Gang ausgewählt sein könnten. Und in 2022 könnten wir erste Runde unseres Programms durchführen und haben 125 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgewählt, die jetzt in 21 Länder Europäische Union und assoziierten Länder mit Horizon Europe ihre Forschung vorsetzen können, bis 2 Jahre, das ist so Förderung wie bei Standard MSCA-Stipendium. Und in April dieses Jahres hat die Europäische Kommission zusätzliche 10 Millionen dazu gegeben, dass wir hier zweite Runde dieses Programm durchführen können. Und wir hoffen, dass wir noch zusätzliche 50 Forschende unterstützen können. Wir haben mehr als 550 Anträge für zweite Runde bekommen, was weiterhin zeigt, wie groß der Bedarf weiterhin ist für aus der Ukraine geflüchteten Forschenden.
Wir hatten ja eben auch gerade das Gespräch über die Auswahlkriterien. Kannst du etwas zu diesem Auswahlprozess sagen, den kurz beschreiben?
Da unseres Programm an MSCA-Programm angelegt ist, da waren Kriterien ähnlich, ein bisschen Gewichtung geändert, aber grundsätzlich, die waren ähnlich zum Standardprogramm, so für Postdoctoral Fellows von MSCA. Und das heißt Exzellenz, Impact und Implementation. Und für unseres Programm, diese Impact und Implementation waren weniger auf der jetzt gesellschaftliche Übersetzung von Forschungsergebnissen in Gesellschaft oder Wirtschaft. Es war mehr fokussiert auf Unterstützung der Forschenden und eventuell Familie, auch Integration für diese Zeit, aber in der annehmenden Institution oder Gastland, aber auch Maßnahmen zur Wiederkehr in der Ukraine und Kooperation mit ukrainischen Einrichtungen. Und das ist ein wichtiges Ziel dieses Programms, dass es nicht nur individuell diese Forschende in ihrer Karriere unterstützt sind, dass sie quasi für die Wissenschaft nicht verloren sind, aber dass die auch, wenn es möglich ist, für die Ukraine nicht verloren sind. Dass, wenn das dann möglich wird, was man hofft in der Zukunft, dass die zurück in die Ukraine kehren können und dass durch Programm zum Beispiel ein Element unserer Förderung sind Secondments. Bis ein Drittel der Forschungsförderungsdauer können sie in anderem Land verbringen, inklusive Ukraine. Und viele haben das auch gemacht und dadurch entwickeln sie Kooperationen oder führen sie weiter. Und das gibt auch dann Chance für einnehmende Einrichtungen, sich zu internationalisieren, wenn sie auch am Anfang aus rein solidarischem Grund jemand aufgenommen, entstehen da wertvolle Kooperationen ganz oft und dann entdecken sie für sich viele Organisationen durch diese Forschende, die wir einen unseren Stipendiat gesagt hat, wir sind Brücken, aber auch Tore für diese Kooperation.
Ja, du hast jetzt sozusagen auch schon erwähnt, was vielleicht besonders gut funktioniert, aber wie würdest du jetzt sozusagen die Lessons learned aus dieser ersten Förderrunde beschreiben? Also was hat an diesem Programm deiner Meinung nach besonders gut funktioniert und was hat sich auch vielleicht als weniger effektiv herausgestellt?
Es ist natürlich relativ früh. Es gibt nur vereinzelte Geförderte, deren Förderung zu Ende ist. Die meisten forschen jetzt und wie wir sehen von Berichten und auch durch Netzwerkaktivitäten, der Humboldt-Stiftung organisiert hat, auch zusammen mit anderen deutschen Organisationen hier in Deutschland, spezifisch für ukrainische Wissenschaftler in Deutschland war im April, aber auch für unsere Stipendiaten jetzt aus Europa, dass erstmals diese quasi keine Begrenzung für wie viele Jahre nach PhD, was es ganz Standard ist für Fellowships und dann sehr viele Wissenschaftler sehen, okay, wenn ich jetzt nicht 2-3 Jahre quasi, dann gibt es plötzlich sehr wenige Unterstützungsmöglichkeiten. Und das war sehr positiv aus meiner Sicht zu sehen, dass es Gutachter hatten dann nach Qualität, nach Exzellenz und diese Unterstützung, dieser Impact von diesem Fellowship von Doktoranden bis emeritierten Professoren ausgewählt und die könnten dann ihre Arbeit dann weiterführen. Es ist tatsächlich für die Ukraine eventuell ein Fall, wo ganz am Anfang sehr viele haben sich bewusst für kurzfristigere Aufenthalt beworben, obwohl die bis 2 Jahre hatten, weil die halt große Hoffnung hatten, dass sie schnellstmöglich zurückgehen. Jetzt ändert es sich natürlich und einige müssen sich umorientieren und das ist dann auch ganz andere Frage, ob dann sowas wie kurzfristige Unterstützung genug ist, um sich dann in ein neues Land zu integrieren oder nicht. Und dieser Fokus an Kooperation, was in unserem Programm auch durch diese Secondments möglich ist, das ist aus meiner Sicht etwas, was man für andere Programme übernehmen könnte. Natürlich, wenn das finanziell geht, zum Beispiel Deutschland darf nicht Forschende dann im Ausland einfach so fördern, da gibt es spezielle Regelungen und so. Und aus meiner Sicht auch diese Vernetzungsaktivitäten sind super, super wichtig. Und auch, was wir von unseren Wissenschaftlern hören, die wollen das mehr, weil das ist so wie Peer-Mentoring. Die lernen voneinander über Förderangebote, über Karrieremöglichkeiten. Die Seniors können Jüngeren etwas auch helfen. Das ist aus meiner Sicht sehr wertvolle Erfahrungen.
Und gibt es etwas, wo du sagen würdest, das ist sozusagen aktuell wirklich am dringlichsten, ne? Wenn man überlegt, wie man Wissenschaftlerinnen in der Ukraine derzeit unterstützen kann, abseits sozusagen auch von dem MSC for Ukraine-Programm?
Was ist aus meiner Sicht sehr wichtig ist, dass man weiterhin die Wissenschaftler unterstützt, weil halt sehr viele dieser Programme, die in 2022 ins Leben gerufen sind zu Ende. Und das war dann zu kurz für diese Menschen, sich dann doch irgendwie auch von Anfang an eventuell nicht so angestellt, dass sie dann in dieses System integrieren. Das heißt, diese weitere Unterstützung ist weiterhin sehr nötig. Man könnte sich vorstellen, dass es eher Teilzeitangebote, so wie Visiting Academic, relevant wären, weil sehr viele sind weiterhin mit ukrainischen Organisationen affiliiert. Die lehren da, die unterstützen da Doktoranden zum Beispiel. Und sehr viele, es ist so von Statistiken quasi 70-80% sind Frauen, die sehr oft mit dann Kinder oder pflegebedürftigen Verwandten geflüchtet sind, die einfach nicht immer Möglichkeit haben, Vollzeit zu arbeiten, und Teilzeitangebote in dem Sinne waren sehr, sehr hilfreich. Angebote zu auch weiterqualifizieren oder eventuell auch umqualifizieren und wissenschaftsrelevante Berufe, wo diese ganze Landschaft von Wissenschaftsmanagement und Wissenschaftskommunikation, Wissenschaft für Öffentlichkeit, solche Berufe, auch Entrepreneurship, das wäre für einige Fellows sehr relevant und interessant, und das ist halt auch ähnlich wie für Wissenschaftler generell in Deutschland. Das in dem Sinne, das ist keine spezielle Bedürfnis. Das könnte man im Rahmen von Maßnahmen, die man Wissenschaftler generell anbietet, dass es nicht nur akademische Werdegang, aber viele andere Werte gerne möglich sind für Menschen mit wissenschaftlicher Ausbildung. Und man muss nicht vergessen, dass es die meisten Ukrainer sind weiterhin in der Ukraine und meisten Wissenschaftler sind weiterhin in der Ukraine. Und insbesondere männliche Wissenschaftler, die nicht ausreisen dürfen, sind da. Und in dem Sinne Digital Fellowships, Möglichkeit, Zugang zu Infrastrukturen, zu Bibliotheken, Remote, Kooperation, Arbeit, dass man die Wissenschaftler, die da geblieben und die System da weiterhin unterstützen oder für ihre Nachhaltigkeit auch dienen, weil Lehre geht da, ist schon dritte Studentenauswahl im Krieg passierte. Und da braucht man natürlich weiterhin auch Menschen, die da lehren, die da auch System auf Leben halten. Und solche Angebote sind weiterhin sehr, sehr nötig, und leider nicht so viele gibt es.
Darf ich vielleicht noch etwas ergänzen? Wenn wir den Blick jetzt noch ein bisschen weiter in die Zukunft richten, in eine Zukunft, wo hoffentlich eine Rückkehr und ein Wiederaufbau der Ukraine möglich ist und auch jenseits der, über Bereiche jenseits der Handlungsfelder der Humboldt-Stiftung reden, muss aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht der Wiederaufbaudiskurs von Anfang an den Wiederaufbau des wissenschaftlichen Systems in der Ukraine noch stärker in den Blick nehmen. Das findet jetzt wohl statt, die letzte Ukraine Recovery Conference in Berlin im Juni diesen Jahres. Da haben sich AA und BMBF darum bemüht, dieses Thema mit auf die Agenda zu setzen. Denn wenn man über eine Zukunft der Ukraine nachdenkt, die eine knowledge-based green economy sein soll, dann braucht es dort natürlich ein leistungsfähiges, funktionierendes Wissenschaftssystem. Die UNESCO hat Anfang des Jahres die reinen Kosten nur für den Wiederaufbau zerstörter Hochschulinfrastruktur auf 1,3 Milliarden Dollar geschätzt. Das ist aber nur der reine Wiederaufbau. Wenn man anderen Leuten zuhört, wenn man anderen Expertisen zuhört, dann wird es sich um ein Zehnfaches oder ein auf lange Sicht Hundertfaches dieses Betrags belaufen. Da müssen auf nationaler und insbesondere europäischer Ebene ganz wesentliche Weichen gestellt werden, um diesen Aspekt des Wiederaufbaus jetzt schon mit in den Blick zu nehmen.
Vielleicht können wir daran gerade anschließen, nämlich eben diese Herausforderung des Wiederaufbaus wissenschaftlicher Infrastrukturen in Heimatländern. Was sehen Sie denn noch als große Herausforderung für die geflüchteten Wissenschaftler, die sozusagen zurückkehren tatsächlich in ihre Heimatländer?
Erste ist natürlich Sicherheit, rein physische Sicherheit. Wenn da weiterhin Krieg geht, ist es für viele dann nicht erste Frage, dass sie das einfach machen können. Es ist auch dann, dass es möglich irgendwo zurückzukehren, wenn deren Häuser zerstört sind. Das ist Wiederaufbau in rein physischem Sinne, dass da Städte und Wohnungen und das erstmals möglich ist. Und dann natürlich ist es Frage von ökonomische Entwicklung, dass es dann Wissenschaft benötigt wird und man auch da verdienen könnte. Weil natürlich, wenn man, wir hatten über Exzellenz gesprochen, wenn man gute Wissenschaft macht und dann man sagt, Wissenschaftler sind Global Nomads, dann Welt ist offen, die sind freie Menschen, und wenn die Möglichkeit, Wissenschaft gut zu machen, irgendwo besser ist, ist es dann natürlich attraktiv. Und viele Länder sprechen dann über großes Braindrain. Und diese Länder, die eigentlich Wiederaufbau brauchen, können sich das nicht leisten. Da muss man natürlich dann überlegen, wie man diese Rückkehr unterstützt. Einige Länder entwickeln da Programme generell für so Diaspora, jetzt Forschende, aber auch qualifizierte Fachkräfte. Aber in der Welt ist ein Wettkampf für hochqualifizierte Kräfte und das ist nicht einfache Aufgabe.
Vielleicht jetzt abgesehen von dem Bereich Ukraine noch so ein allgemeinerer Blick. Das Hauptziel der Philipp-Schwarz-Initiative ist, gefährdete Forschende im Exil zu unterstützen und auf eine Rückkehr vorzubereiten. Das ist der Kern unseres Mandats. Wir müssen aber auch sehr ehrlich sein. Bisher konnten nur ungefähr 4% unserer Alumni in ihr Herkunftsland zurückkehren. Und wenn man sich die großen, die zahlenmäßig am stärksten vertretenen Herkunftsländer anschaut, zum Beispiel die Türkei oder Syrien oder eben die Ukraine, dann sind dort im Wesentlichen nicht die Voraussetzungen gegeben, um eine Rückkehr zu ermöglichen. Bei der Türkei ist es etwas anders und diejenigen, die zurückkehren konnten, sind auch tatsächlich in die Türkei hauptsächlich zurückgekehrt, aber nach Syrien, in den Jemen, nach Afghanistan und eben jetzt in die Ukraine ist die Rückkehr eben nicht ohne weiteres möglich. Dennoch bleibt es das Ziel, nur müssen wir uns klar machen, dass eine Förderung von 2-3 Jahren den erforderlichen Zeitraum einfach nicht abdeckt.
Einige Wissenschaftlerinnen aus den Ländern, aus dem globalen Süden, haben es immer angemerkt, dass geflüchtete Wissenschaftlerinnen aus der Ukraine in Deutschland mehr Aufmerksamkeit erhalten als jene, die aus anderen Regionen fliehen. Ja? Ist das wahr? Gibt es jetzt eine politische Verantwortung, deswegen, dass die zum Beispiel diese MSC for Ukraine wurde gegründet? Oder war das einfach per Zufall, dass okay, Geld war da, haben wir das gemacht?
Wenn ich ein paar Bemerkungen machen darf, ich glaube, erstmals muss man nicht vergessen, dass Ukraine als assoziiertes Land zur Europäischen Union einfach rein politisch für Europa was anderes bedeutet und andere Aufmerksamkeit kriegt und eventuell auch andere Reaktionen. Das Zweite ist, wegen ihrer Größe und Größe ihrer Bevölkerung und in ersten Monaten waren mehr als 6 Millionen aus der Ukraine geflüchtet. Das war größte Flucht seit Zweitem Weltkrieg. Das ist einfach rein objektiv, Zahl war viel, viel größer. Jetzt spezifisch zu Deutschland, für ukrainische Wissenschaftler. Deutschland ist Nummer 1 als Wissenschaftskooperationspartner anhand von Publikationen zum Beispiel. Das heißt, jetzt gibt's einige Studien, dass obwohl jetzt im Sinne von Bevölkerung sind mehr Ukrainer nach Polen oder Tschechrepublik geflohen, im Sinne von die Wissenschaftler doch viele nach Deutschland, weil halt die schon etablierte Kontakte hatten. Und die aufnehmenden Organisationen, für viele, die sie nominierten, die waren schon früher im Kontakt. Das ist natürlich was ganz anderes als jetzt andere Krise, wo erstmals viel kleinere Zahl von Menschen kommt und noch kleinere Zahl von Wissenschaftlern und die nur vereinzelt eventuell persönlich jemandem bekannt sind. Da nimmt man auch diese ganze Situation anders. Ich glaube, was auch angesprochen wurde, diese Brutalität des Krieges und offensichtliche Ziel, nicht nur Land als Staat zu zerstören, aber auch deren Identität. Und man sieht auch, dass es nicht nur Krankenhäuser, aber auch wissenschaftliche Einrichtungen absolut gezielt zerstört sind, Bibliotheken und Bücher. Das ist aus meiner Sicht die akademische Gemeinschaft auch nimmt, dass es ein bisschen anders war, weil man halt das auch jeden Tag im Fernsehen sieht. Das ist so meine Wahrnehmung.
Ich glaube, Oksana hat jetzt sozusagen die besondere Sachlage bei der Ukraine umrissen. Ich würde schon sehen, dass es in der Zeit nach der Invasion im Februar 22 eine Welle von Solidarität in den Wissenschaftscommunities gegeben hat, also in den Gesamtgesellschaften Europas, aber eben auch in den Wissenschaftssystemen, die ich so noch nie gesehen habe. So viele Einrichtungen, Förderer und auch eigentlich Organisationen, die gar nicht so richtig fördern, haben dann angefangen zu fördern, Programme, Initiativen für ukrainische Forschende aufgelegt. Das heißt, hier ist in der Tat eine ganz besondere Aktivität zu verzeichnen. Ich bin nicht sicher, dass das auf eine politische Setzung zurückgeht, sondern eben eher auf die Sachlage, die Oksana eben beschrieben hat. Entscheidend ist aber, dass auch schon vorher ganz wesentliche Entwicklungen für gefährdete Forschende im breiteren Blick geschehen sind. Die Philipp-Schwarz-Initiative hat Sondermaßnahmen für die Ukraine unternommen, aber hat ihre grundständige geografische Offenheit immer bewahrt. Es gab auch Sondermaßnahmen, kleinere, aber Sondermaßnahmen für Iran, Afghanistan. Und auf europäischer Ebene ist ebenfalls viel passiert. Das Programm MSCA for Ukraine ist natürlich schon im Jahr 2022 sehr, sehr schnell ins Leben gerufen worden, weil diese akute Situation gegeben war. Aber jetzt seit neuestem wird auch ein Pilotprogramm gerade seitens der Europäischen Kommission ermöglicht, was geografisch offen funktioniert. Also so ein bisschen wie die Philipp-Schwarz-Initiative ohne einen bestimmten politisch gesetzten Fokus. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende Entwicklung, dass wir sowas erstmal auf nationaler Ebene haben, eben aber auch auf europäischer Ebene. Und das sind, glaube ich, Sachen, die gleichzeitig wahr sein können. Also es gab durchaus eine große Welle der Solidarität und der Aktivitäten mit Fokus Ukraine, aber es gibt durchaus auch erhebliche Anstrengungen für eine größere geografische Offenheit.
Wie siehst du eigentlich die gesellschaftliche und politisch oder wissenschaftspolitische Verantwortung Deutschlands selber und deutscher Wissenschaftsförderinstitutionen, sich vor gefährdete Wissenschaftler zur School of Risk einzusetzen? Da haben wir jetzt allgemein gesprochen. Gibt es was Konkreteres, was du jetzt denkst, könnte noch unternommen werden?
Ja. Ich glaube, da gibt es mehrere ganz, ganz zentrale Dimensionen zu der Antwort auf deine Frage. Erstens, außenwissenschaftspolitisch gesehen oder wenn man auf die Situation der Wissenschaftsfreiheit global schaut, muss man zur Kenntnis nehmen, dass der Academic Freedom Index, das ist ein Instrument, was von der Universität Erlangen-Nürnberg und dem WIDEM-Institut in Göteborg veröffentlicht wird, der Academic Freedom Index zeigt, dass es derzeit eine erhebliche Negativtendenz weltweit in Sachen Wissenschaftsfreiheit gibt. 2006 und 2024 miteinander verglichen. 2006 lebten laut Academic Freedom Index ungefähr 4 Milliarden Menschen in Ländern, in denen die Wissenschaftsfreiheit gut oder sogar sehr gut geschützt war. Heute, 2024, sind es nur noch 2,8 Milliarden Menschen bei einer höheren Weltbevölkerung. Das heißt, anders gesagt, weit über die Hälfte der Weltbevölkerung leben in Staaten, in denen die Wissenschaftsfreiheit erheblich oder vollständig unterdrückt ist. Das ist etwas, was natürlich die Politik, aber auch die Gesellschaften allgemein sozusagen zur Kenntnis nehmen und zum Anlass, sich zu überlegen, was man denn hier tun kann. Es gibt natürlich auch ganz pragmatische politische Logiken, nämlich die Unterstützung von gefährdeten Forschenden im Exil mit dem Langzeitplan einer Rückkehr und der Unterstützung beim Wiederaufbau, die Vorbereitung auf die Rückkehr zum Wiederaufbau, ist natürlich eine Investition in die Zukunft einer Gesellschaft, die unter Druck geraten ist. Wenn eine Rückkehr irgendwann einmal nach Afghanistan zum Beispiel möglich sein sollte, weil dort ein Regimewechsel gegeben hat, dann werden Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Studierende und andere Personengruppen, zivilgesellschaftliche Gruppen von ganz, ganz zentraler Bedeutung sein für einen Wiederaufbau, einen gesellschaftlichen Wiederaufbau. Das heißt, das ist auch eine ganz fast schon pragmatische Sichtweise als Zukunftsinvestition. In Deutschland gibt es aber natürlich auch eine ganz wesentliche historische Dimension. Und das ist natürlich auch in unserem Namen verankert. Die Philipp-Schwarz-Initiative ist benannt nach einem Pathologen, der an der Universität Frankfurt-Main tätig war, 1933 aufgrund seiner jüdischen Abstammung entlassen wurde im Rahmen des sogenannten Berufsbeamtengesetzes und fliehen musste vor der Verhaftung in die Schweiz und dann weiter in die Türkei. Und er hat eine Organisation gegründet, die Notgemeinschaft Deutscher Wissenschaftler im Ausland, die Wissenschaftler, die aus Deutschland vertrieben wurden, dabei unterstützt hat, wissenschaftliche Positionen im Ausland zu finden. Also nicht nur irgendwo humanitäre Unterstützung zu finden, sondern als Wissenschaftler tätig sein zu können. Eine ganze Reihe davon tatsächlich in der Türkei. Und diese historische Verantwortung besteht natürlich auch weiterhin. Wir arbeiten jetzt mit den Organisationen zusammen, zum Beispiel dem Council for At-Risk Academics im Vereinigten Königreich. Das ist eine Organisation, die 1933 gegründet wurde als Reaktion auf das nationalsozialistische Regime und die Vertreibung von Wissenschaftlern aus Deutschland. Die gehören jetzt zu unseren engsten Kooperationspartnern. Diese historischen Verknüpfungen spielen natürlich auch heute noch eine wichtige Rolle.
Ja, vielen Dank. Oksana, willst du was noch hinzufügen?
Ja, ich wollte auch noch so eine Dimension ansprechen. Jetzt spezifisch am Beispiel der Ukraine, was sehen wir? Diese Wissenschaftler bringen nicht nur ihre Perspektive und durch diese Programme kriegen auch eine Stimme und mitsprechen können. Die bringen auch Erfahrungen und Expertise in Bereichen, welche in deutschem System eventuell fehlen oder jetzt benötigt sind. Oder weil halt Krieg, wie schrecklich es ist, auch befördert Entwicklung, besonders einigen Forschungsbereichen. Da passiert jetzt gerade sehr viel, zum Beispiel in KI, Robotern für die Mining oder auch sozialwissenschaftliche Themen, wie zum Beispiel diese ganze Migrationsbewältigung oder Public Health, wie man gesundheitliche Probleme bei so einer große Migration bewältigt. Oder auch Digital Governance, was Ukraine noch vor dem Krieg, aber jetzt wegen dem Krieg sehr, sehr schnell etabliert hat. Und von auch wie diese Gesellschaft so resilient weitermachen kann. Und da sind so viele Fragen, die man nicht nur braucht, auch hier, dass man in Kooperation mit diesem Wissenschaftler auch besser entwickeln könnte. Und auch regionale Expertise von vielen diesen Wissenschaftlern ist sehr bereichernd für deutsches Wissenschaftssystem. In dem Sinne, wenn man das ein bisschen breiter ansieht, aus meiner Sicht ist sehr wichtiger auch Element für Internationalisierung des deutschen Systems. Und auch manchmal würde man dann auch diese Kriterien für Begutachtung nochmal analysieren. Wir haben Exzellenz angesprochen, aber das war schon immer ein Thema, wie man unterschiedliche Karrierestufen vergleicht oder auswählt man nach Achievements, was schon erreicht wurde, oder an Potenzial, was natürlich sehr schwierig beurteilen, aber abhängig von vorgegebenen Situationen, was es halt auch sehr divers ist, ändert es eventuell positiv auch die Standardauswahlverfahren und verbessert unsere Wissenschaft. Und ich glaube, dieses Thema akademische Freiheit ist es nicht nur, was mit Krisen verbunden ist. Das ist ein Gemeingut, was es uns auch sehr hilft, das zu bewahren.
Ja, herzlichen Dank. Du hast, Oksana, eben schon auch wirklich die Bereicherung angesprochen, die Gastländer erfahren durch die Integration geflüchteter Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Welche Strategien würdest du sagen, sind notwendig, um wirklich geflüchtete Wissenschaftler nachhaltig denn in diese wissenschaftlichen Strukturen in Deutschland einzubetten oder in Gastländern ganz, ganz allgemein? Wir hatten ja schon von der Thematik, dass oft die Programme sehr kurzfristig angelegt sind, auf 2-3 Jahre, und dass es wirklich aber viel mehr braucht, um sozusagen eine nachhaltige Integration von geflüchteten Wissenschaftlern in den Gastländern zu ermöglichen.
Ja, es ist eine Million-Dollar-Frage. Es ist generell, wenn man unsere Wissenschaftssysteme ansieht, es ist generell so, auch diese Befristungszeitgesetz, wie nachhaltig ist unser Wissenschaftsbetrieb generell ist. Da sind sehr viele grundlegende Fragen, die jetzt erstmals nicht mit jetzt große Dresden oder geflüchteten Wissenschaften zu tun haben. Und da haben wir sehr viele so Hausaufgaben erst zu erledigen. Und ich glaube, wenn wir die gut angehen, dann würden die Konditionen auch für geflüchtete Wissenschaftler passender sein. Zum Beispiel diese Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten oder Teilzeitaffiliation mit ihrer Ursprungsorganisation dazu weiter zu bewahren. Auch diese Möglichkeit für digitales Zusammenarbeit, was uns eventuell auch Corona ein bisschen gelehrt hat. Und das aus meiner Sicht öffnet auch sehr interessante Perspektiven, weil wir sind in so einem Umbruch generell als Gesellschaft und da passiert sehr viel. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man jetzt nicht dieses Thema aussondert, aber dass man dann auf grundlegende Probleme oder Herausforderungen im Wissenschaftssystem anschaut. Und wenn man die verbessert, wird dann auch für die Wissenschaftler, die flüchten müssen, auch verbessert, auch dieser Zugang zu Weiterbildungsangeboten oder bessere Kenntnisse über andere Karriereentwicklungsmöglichkeiten, was nicht alle Wissenschaftssysteme in deren Länder eventuell anbieten. Oder sowas wie Startups, was Deutschland sich auch sehr wünscht, dass man hier mehr gründet und auch selbstständig Innovation vorantreibt.
Frank, möchtest du noch was dazu
sagen? Ja, Roxane hat ja die großen systemischen Herausforderungen schon ein bisschen beleuchtet, die auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit einem ganz geraden Lebenslauf ohne große biografische Brüche ein unendlich harter Wettkampf sind. Dem müssen sich dann auf mittlere oder lange Sicht auch die geförderten Forschenden, die Fellows von Programmen wie der Philipp-Schwarz-Initiative stellen. Das Wissenschaftssystem ist aus meiner Sicht nicht besonders offen oder geht nicht besonders offen mit Fragen von Diversität zum Beispiel um, die die Besonderheiten in der Biografie einer gefährdeten, im Exil lebenden Forscherin wirklich angemessen berücksichtigen. Also man muss sich dann eigentlich tatsächlich Fragen stellen, ob sowas wie Research Output Assessment, also die Bemessung von wissenschaftlichen Leistungen oder Auswahlkriterien für Förderungen oder Stellen tatsächlich angemessen nur auf die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit schauen und unterschiedliche Lebensrealitäten dabei angemessen berücksichtigen. Das ist eine große Herausforderung, die, glaube ich, tatsächlich noch nicht gelöst ist. In der Zwischenzeit müssen wir uns natürlich aber mit dem System auseinandersetzen, das wir haben. Und da ist unsere Aufgabe, das habe ich eben ja schon gesagt, von Anfang an über die mittel- und langfristigen Perspektiven für unsere Fellows nachzudenken. Mit wir meine ich eigentlich eine Konstellation von Akteuren. Das sind natürlich erstmal die Fellows selbst. Das ist natürlich dann die wissenschaftliche Mentorin, der wissenschaftliche Mentor und die Gasteinrichtung, die sich ganz gezielt mit diesen Fragen auseinandersetzen und in diesem Zuge auch einige sehr, sehr schwierige Gespräche führen müssen, auch mit den Fellows. Die Tätigkeit als Professorin, als Professor ist ja oft wirklich ein großer Teil der persönlichen Identität. Und wenn das jetzt ohne eigenes Verschulden plötzlich in Trümmern liegt und man sich in einem fremden Land im Wettbewerb mit Postdocs oder anderen befindet, also nicht mehr diese Stellung einer etablierten Professorin hat, das ist ein ganz schwieriger persönlicher Prozess, den die Menschen da durchlaufen, den sie allerdings zu allen anderen Herausforderungen hinzukommt, ziemlich früh durchlaufen müssen. Da müssen die Universitäten, da müssen die Gastgeberinnen ganz, ganz schwierige Gespräche führen, um eine Bereitschaft herzustellen auf allen Seiten, sich mit den längerfristigen Perspektiven auseinanderzusetzen und dann ganz realistische Ziele zu stecken und darauf hinzuarbeiten. Die Aufgabe der Humboldt-Stiftung dabei ist natürlich, diesen Prozess zu anzuregen, das heißt, alle Beteiligten darauf hinzuweisen, dass diese Gespräche, dass diese Überlegungen so früh wie möglich angestellt werden müssen und auch entsprechende Angebote zu machen. Das heißt, Informationsangebote, Trainings, Austauschformate und so weiter, um sich genau mit diesen Herausforderungen und den Realitäten im deutschen und europäischen Wissenschaftssystem rechtzeitig auseinanderzusetzen.
Möglicherweise noch ein Punkt. Wir müssen auch die Wissenschaftsorganisationen, aber auch Regierungen in Heimatländern nicht Verantwortung absprechen. Das ist in erster Linie in deren Interesse, auch eigene Systeme zu reformieren oder auch Prioritäten zu setzen und entsprechend zu finanzieren, um dann attraktive Karrieremöglichkeiten für die Menschen in dem Land, aber auch Wissenschaftler zu schaffen. Weil das ist Verantwortung, was man von denen nicht wegnehmen könnte. Und das ist halt auch wichtig. Das ist passiert manchmal auch durch so kofinanzierte Programme, zum Beispiel für Rückkehr. Und ich finde, das ist sehr wichtig, weil dann sind beide Seiten beteiligt. Da schaut man, dass Rückkehr möglich ist, aber Kooperation dann entsteht und so. Nur wenn das Win-Win, könnte es auch weitergehen. Und das ist halt wichtig, dann zu schauen, wo man diesen Win-Win kriegt.
Schlagwort Finanzierung, das ist eigentlich ein guter Übergang zu meiner nächsten Frage, weil solche Finanzierung, solche Programme erfordert eigentlich erhebliche Ressourcen. Und angesichts dieses derzeitigen Sparkurses des im Bundeshalt, wie wirkt sich auf die Forderung von Scholars at Risk aus? Wie wünscht ihr euch von dem deutschen Wissenschaftssystem und der deutschen Forschungspolitik zukünftig mit Hinblick auf die Unterstützung von Scholars at Risk?
Wir haben das Glück, dass die Philipp-Schwarz-Initiative ein verstetigtes Programm ist, mit einem auch wirklich soliden Finanzplateau, auf dem wir arbeiten können. Dafür setzt sich das Auswärtige Amt und da setzt sich auch der Deutsche Bundestag intensiv für ein. Natürlich geht die aktuelle Haushaltssituation auch an der Humboldt-Stiftung nicht spurlos vorbei und auch an der Philipp-Schwarz-Initiative nicht spurlos vorbei. Aber es ist nicht so, dass es eine existenzielle Bedrohung dieser Arbeit gibt. Aber natürlich Herausforderungen. In der Philipp-Schwarz-Initiative bemühen wir uns seit Anbeginn auch intensiv um Drittmittel und haben dadurch noch einige Sicherheitsmechanismen sozusagen eingebaut. Also da haben wir Mittel von der Gerda-Henkel-Stiftung, Stiftung Mercator und der US-amerikanischen Andrew W. Mellon Foundation, die uns dann auch in schwierigen Zeiten noch einen gewissen Spielraum bewahren können. Derzeit müssen wir uns aber mit der aktuellen Haushaltssituation natürlich auch noch auseinandersetzen und da sind die letzten Worte natürlich auch für 2025 noch nicht gefallen.
Wir sind jetzt leider schon am Ende unseres heutigen Gesprächs angekommen, aber bevor wir abschließen, hätte ich noch eine Frage. Denn wenn ihr jetzt sozusagen in die Zukunft blickt und Oksana hat von Hausaufgaben gesprochen, die sozusagen die Wissenschaftspolitik zu tun hat, aber sozusagen positiv formuliert, was wünscht ihr euch für die Zukunft mit Hinblick auf die Unterstützung von Scholars at Risk in dem deutschen Wissenschaftssystem?
Sehr viel. Nein. Erstens stabile, verlässliche, nachhaltig denkende Strukturen und Akteure. Das hat mit Geld zu tun, aber das hat auch mit der Denkweise sozusagen der fördernden Institutionen zu tun. Einen langen Atem seitens der verschiedenen Akteure, einschließlich der Geldgeber, denn die allermeisten Wissenschaftskarrieren brauchen Jahre, um sich von einer Zerstörung dieser Natur zu erholen. Und viele Krisen entstehen schnell, aber lösen sich langsam. Ich würde mir als zweites wünschen, dass es eine ehrliche Auseinandersetzung mit den Herausforderungen wie biografischen Brüchen, wie eben schon erwähnt, gibt. Das heißt, eine ehrliche Auseinandersetzung mit Fragen wie Diversitätsdimensionen bei Auswahlkriterien, Bewertungskriterien eine Rolle spielen. Eine angemessene, keine ausufernde, sondern eine angemessene Rolle spielen. Und ich würde mir wünschen, dass die Erfahrung von Gefährdung und Exil nicht automatisch zu einer Stigmatisierung in der Außenwahrnehmung führt. Was ich damit meine, ist, dass viele sagen, dass manchmal der Eindruck entstehen kann, dass nur weil jemand in einem Schutzprogramm Hilfe gesucht hat, sie oder er nicht geeignet ist für exzellenzorientierte Programme oder für Spitzenstellungen in der Wissenschaft. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und doch gibt es manchmal die Erfahrung der Stigmatisierung, von der unsere Fellows berichten. Ich würde mir wünschen, dass das nicht mehr der Fall wäre.
Oksana, was würdest du dir wünschen?
Ja, ich glaube, aus jeder Erfahrung kann man was lernen. Und eventuell lernt man mehr auch über eigenes System, wenn man diese Herausforderungen hat und auch sieht, was das Wichtige ist, auch schätzt, dass man hier frei forschen kann, dass man auch akademische Mobilität erledigen könnte. Aber halt, dass man auch eigene Strukturen entsprechend verändert, um Unterstützung zu ermöglichen und zum Beispiel die Kapazitäten an der Universitäten oder Hochschulen oder Forschungseinrichtungen, dass die entsprechend geschult sind oder Personal auch da ist und nicht nur ad hoc irgendjemand mal ein bisschen zwischendurch, dass man auch unsere Betreuungsstrukturen verbessert und dass wir dann auch unseren Wissenschaftlern generell jetzt unabhängig, ob die geflüchtet oder nicht geflüchtet sind, allen dienen und unser Wissenschaftssystem attraktiver machen, weil man weiß, dass es in großem Wettbewerb sehr wichtig ist, dass die für Entwicklung des Landes und Wohlstand auch, dass man innovativ bleibt und das Wissenschaftssystem muss weiterhin attraktiv bleiben und das wird dann für alle bereichernd sein. Speziell für Ukraine wünsche ich natürlich, dass schnellstmöglich Wissenschaftler zurückkehren können, aber die entstandenen Netzwerke weiterbleiben, dass diese Kooperationen, die schon einige da waren und einige neu entstanden, dass man die weiterentwickelt und dass man durch diese ungeplante Mobilität von Wissenschaftlern hier in Deutschland doch Expertise gekriegt, zum Beispiel für ganz neue Themen in Slawistik, in Ukrainistik, dass es in vielen so Medienwissenschaftlern, dass es auch dann sehr bereichernd ist.
Ja, herzlichen Dank an euch beide. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit uns heute diese sehr wichtigen Fragen zu besprechen.
Vielen Dank euch für die Möglichkeit.
Danke.
Und aus meiner Seite auch vielen Dank für die spannende Diskussion, für die Zeit. Das hat uns sehr gefreut.
Wissen. Handeln. Der Podcast zur Internationalisierung und Wissenschaft.